Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Ein neuer Podcast, euch allen ein herzliches Willkommen. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast, und ihr seid live mit dabei in einer ganz besonderen Folge, denn heute feiern wir eine Premiere. Erstmal ein herzliches Willkommen an meine kongenialen Partner, an Timo und an Eddy. Und das Allerwichtigste vorneweg, Timo, ich glaube, wir singen gleich alle zusammen, aber erstmal Happy Birthday, lieber Eddy. Wir zeichnen an deinem Geburtstag auf.
Ja, kannst du mal sehen, selbst an meinem Geburtstag muss ich arbeiten.
Das ist eine harte Arbeit, die du hier machst, ne? Ganz harte Arbeit.
Du hast es dir doch gewünscht, damit wir dir alle gratulieren können hier live beim Podcast, Mensch. Happy Birthday, alter Sack.
Ja, danke schön. Freut mich.
Wie ist das, Eddy? Wie ist das, wenn man so ganz kurz, wenn man bald nullt, also wenn man so kurz vor der 70 steht, wie ist das?
Och, das ist nicht so schlimm, kann ich dir sagen. Es kommt immer darauf an, wie man die Tage so gestaltet, ne? Und da habe ich auch ein bisschen Zeit. Und die größte Hoffnung ist ja, dass ich dann, wenn ich nulle nächstes Jahr, euch alle begrüßen kann, weil ich auf ein bisschen Normalität hoffe dann, wenn ich dann schon eine Null hinter einer Zahl habe, die eine 6 im Übrigen ist dann.
Ne? Ich wollte also gerade sagen, keine Jahr, 7. Keine
nächstes, 7. Nächstes Jahr April bitte kein Corona-Scheiß mehr. Weg mit dem Zeug.
Absolut.
Aber ist das denn in deinem Alter eigentlich auch so? Also ich stelle das bei mir immer fest, ne? Vom Kopf her bin ich genauso bekloppt jedes Jahr wie das Jahr davor, und die Zahl ändert sich irgendwie nur. Ist es bei dir genauso? Ich meine, ich bin noch nicht in deinem Alter, ich hoffe, ich schaffe das noch, aber du bist ja auch ein verrückter Vogel im positiven Sinne, sage ich ganz, ganz respektvoll. Bleibt das genauso im Kopf, dass man meint, man ist eigentlich noch total fit, man total crazy Dinge kann man tun? Ist das noch so?
Oder also ich hab noch keine Veränderung festgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist noch so. Also bin immer noch für jeden Blödsinn zu haben.
Ist ja gut.
Wisst ihr doch.
Ja, deswegen frage ich.
Wissen wir. Eddy, wie gesagt, feier deinen Tag heute und wir können das gemeinsam hier eine Stunde feiern. Das finden wir natürlich toll und viele, viele Menschen werden uns dabei zuhören. Einer, der uns bisher immer zugehört hat, wird heute mitreden, und das ist eine Premiere in Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wir lassen zum ersten Mal einen Hörer hier zu uns kommen. Wir sind also wieder zu viert und wir freuen uns total. Es haben sich ja viele beworben, aber wir haben uns entschieden für Nico. Nico ist bei uns und deswegen sage ich einfach nur herzlich willkommen im Namen von uns drei. Lieber Nico, erzähl, wo bist du, wo kommst du her und warum magst du diesen Podcast?
So, zuerst vielen lieben Dank, dass ich bei euch mit dabei sein darf. Erstmal auch an den Eddy, alles Gute zum Geburtstag, auch von mir.
Danke, Nico.
Ich hoffe, man hört mir meine Nervosität noch nicht so arg an. Es ist schon...
Trag's mit Fassung.
Ich versuch's.
Ist kein Grund, kein Grund.
Kurz zu mir, mein Name ist Nico Wehle, bin 38 Jahre, wohne in Unterkärnten, bin aber gebürtiger Deutscher, wie man im Dialekt wahrscheinlich hört. Ich bin auf euren Podcast aufmerksam geworden, weil ich den Zweiradmotorsport ziemlich gut verfolge. Also das ist fast schon ein Hobby. Also da bin ich wirklich schwer dahinter, gerade, also vor allem MotoGP und auch Superbike WM. Und da habe ich vor kurzem gelesen, dass der Herr Stefan Bradl mit euch einen Podcast gemacht hat. Und da habe ich doch gleich mal dann reingehört und ja, seitdem, muss ich sagen, schaue ich, dass ich alles nachhole bei euch. Hab dann, die letzte Folge war mit der Sophia Flörsch, war auch sehr witzig. Und und als dann der Aufruf kam, man kann sich bei euch für einen Platz im Podcast mitbewerben. Doch, ja komm, die Chance nutzt ihr jetzt. Und auf einmal hat mich Herr Mielke angeschrieben und du bist am Montag dabei. Und jetzt sitze ich hier und habe ein bisschen Schwanzfedern.
Ja, ganz, ach, ruhig, ganz, ganz ruhig bleiben. Was der Matthias und der Timo nicht wissen, was ich aber weiß, ist, du hast extra mit deinem Chef geredet und hast dir extra freigenommen, um bei uns hier im Podcast ein bisschen Motorsport
zu
spielen.
So, ernst. Ja, so ungefähr. Also an der Stelle danke an meinen Chef. Ich bin heute Morgen rein, weil ich habe Gleitzeit. Ich habe ein bisschen später angefangen heute. Ich habe irgendwie mit Abend heute gerechnet, keine Ahnung. Bin zum Chef rein und habe gesagt, du, ich habe da eine Chance und ne, könnte ich, ja, verschwind, alles gut.
Also, was danke, arbeitest Chef. Du, Nico, was arbeitest du?
Ich bin Facharbeiter in der Optikmontage.
Also ich das baue. Das musst du erklären.
Also ich baue in Laserscanner, tue ich die Kameras einbauen und justieren.
Okay, also du hast technisches Verständnis.
Also ich weiß, wie man Schraubenzieher hält, das geht.
Ja, okay, dann bist du hier falsch. Weil hier muss man einfach nur labern können.
Also, genau. Mir sagt man eigentlich, ich kann's. Auch mal gucken.
Ja, ist gut, ist gut, ist super. Hervorragend. Also wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist. Und ich glaube, Timo, niemand unserer Zuhörer muss in Zukunft Angst haben oder Schwanzfedern oder was auch immer haben, wenn man hier mit uns spricht. Das ist ja entspannt, oder?
Ja, also erstmal auch von meiner Seite, Nico, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, ich finde es eigentlich eine geile Möglichkeit, mit euch da draußen zu kommunizieren. Und du bist jetzt quasi die externe Premiere, sage ich mal. Und das finde ich gut. Also ich denke, das lässt sich jetzt schon ganz gut an. Das können wir, glaube ich, Jungs, in Zukunft öfters so machen. Den einen oder anderen dazunehmen, weil die Bewerbungen waren da. Danke dafür schon mal. Aber so entspannt, wie das hier ist. Ich meine, das Einzige, was ist, das, was hier einmal aufgenommen ist, ne? Also pass auf, was du sagst, das ist aufgenommen und das geht dann raus auf dem Äther normalerweise.
Wir schneiden nicht. Wir schneiden nicht.
Genau, es wird nicht geschnitten, wenn du jetzt da was Unanständiges machst oder dir irgendwie irgendwas entfleucht, was du nicht geplant hattest, das könnte man hören oder so.
Ja, gut, schieb's auf den Hund.
ja, alles gut.
Hervorragend. So, wir wollen ja über Motorsport sprechen. Was steht alles an in Sachen Motorsport, beziehungsweise was hat uns am Wochenende bewegt und was wird uns auch jetzt am kommenden Wochenende bewegen? Bei mir sind es zwei Themen, aber ich glaube, Nico, du fängst einfach mal an. Was bewegt dich so in diesen Tagen in Sachen Motorsport?
Natürlich war das ganz große Thema für mich dieses Wochenende oder jetzt in der jüngsten Vergangenheit Comeback von Marquez nach 9 Monaten Verletzungspause. Das war für mich natürlich das Ding, wo jeder drauf hingefiebert hat, nachdem in Katar schon bei beiden Rennen gesagt wurde, nee, er kann es doch noch nicht. Und dann war wirklich, kommt er in Portimao, kommt er nicht. Ja, und dann war er da. Und ja, er hat auf jeden Fall seine Duftmarke hinterlassen. Also die Leute wissen, die müssen sich anziehen, er ist wieder da. Weil mit der Verletzung...
Platz, war beeindruckend, Platz oder?
Platz 7 nach 9 Monaten nicht auf dem MotoGP-Motorrad. Also okay, der ist zwar zweimal mit einem schönen Repsol-Lackierung eingefärbten Superbike auch in Portimao und in Barcelona gefahren, aber das ist natürlich was völlig anderes und man hat wirklich beeindruckende Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden Jungs es auch geguckt habt, war ja eine Menge los in Sachen Motorsport am Wochenende. Aber als der dann diese Renndistanz von 25 Runden auf einer der physisch anspruchsvollsten Strecken, wo man sich so gut wie nie ausruhen kann, auf dieser Achterbahn da in Portimao, als er das geschafft hat und dann in der Box war, die Erleichterung, die da abgefallen ist, also das war für mich schon mal der Mann des Wochenendes und damit bin ich ganz, ganz früh heute mal schon mal bei meinem Top-Chapeau, Marc Marquez, unglaublich. Der hat gezeigt, warum er 8-mal Weltmeister geworden ist. Und mit dem ist in Zukunft, das wird nicht lange dauern, garantiert wieder zu rechnen.
Ja, also beeindruckend auch von meiner Seite, muss ich ganz klar sagen. Also die Bilder, Eddie, hast du vollkommen recht, das war der Wahnsinn. Das erste Abklatschen schon, da hast du die Erleichterung gemerkt, wo er angehalten hat mit seinem ersten Mechaniker und dann quasi die Anerkennung vom gesamten Team und dann, wo er sich dann selber zurückgezogen hat in seinen Stuhl und den Helm abgezogen hat und dann die Emotionen kamen, das war bei mir auch wieder Gänsehaut und das war ja nicht so einfach vielleicht die letzten 9 Monate für ihn, wie es vielleicht für den einen oder anderen von außen ausgesehen hat. Klar, Operation ist immer scheiße, aber am Ende, glaube ich, hat er sich auch viel, viel Gedanken machen müssen und können über seine Zukunft, über seine Karriere, wo bin ich wieder, wo komme ich wieder rein, bin ich der Alte? Kraftmäßig, sag ich mal, da kann man sich bestimmt wieder hintrainieren, wenn körperlich die Einschränkungen nicht zu groß sind, denke ich mal. Aber das war schon eine Riesenerleichterung. Also der war richtig, richtig emotional angeschlagen, was echt geil war nach dem Comeback.
Ja, der das hat ja mich auch beeindruckt. Also diese Matthias, emotionale, Matthias, diese, ja, sag.
Der hat ja 3 Operationen gehabt, ne? Und nicht die leichtesten. Genau. Also da musste man was nach oben an den Oberarm transplantieren, irgendwie aus dem Oberschenkel, glaube ich, ein Stück. Und Entzündungen und. Und wer Marc Marquez ein bisschen kennt, ich meine, das vergessen ja viele. Der ist ja gefühlt schon immer da. Aber der Bursche ist ja auch erst 28, ne? Und dann so ein Tiefschlag und dann dauert es 9 Monate, dann ist noch Corona, von dem ja auch die in Spanien lebenden Menschen sehr betroffen sind. Was für eine Scheißzeit. Ja, und dann dieser Moment, wieder auf einer dieser Raketen fahren zu dürfen. Wow.
Ja, fand ich auch. Also das hat mich auch beeindruckt und vor allem diese emotionalen Bilder, da war ich relativ gefasst auch irgendwie und habe da sehr gefasst drauf geschaut, weil ich habe so gedacht, so okay, der Typ ist 8-maliger Weltmeister, der Typ hat irgendwie alles gewonnen, der hat bisher alles in Grund und Boden gefahren, aber das ist auch so ein Profi, das ist auch so ein abgezockter Typ, der ja gefühlt 2 Wochen nach seinem Unfall da letztes Jahr im August sich wieder auf die Kiste gesetzt hat und wieder losfahren wollte und dann hat es 9 Monate gedauert, was natürlich eine unfassbare Zeit ist vor dem Hintergrund, dass er eigentlich nach 14 Tagen wieder da sein wollte, dass der dann aber auch diese Emotionen auch nicht versteckt zeigt, sondern rauslässt, das zeigt einfach eben auch, dass es ein, ja, am Ende des Tages natürlich ein ganz normaler Mensch, ein erfolgreicher Mensch, und jeder, der so etwas schon mal erlebt hat oder emotionale Momente auch des Glücks, des Erfolges erlebt hat, das dann auch rauszulassen, das tut ja auch wahnsinnig gut. Also kann ich euch allen nur beipflichten, war sicherlich eines der Highlights an diesem Motorsportwochenende, und da können sich die
aber anderen
warm anziehen. Ja.
Nee, da wollte ich noch eins zu sagen. Du sagst, dass er das auch rauslässt. Also ich glaube, den Grund, das überhaupt zu verstecken, den gibt es ja sowieso gar nicht in meinen Augen. Aber das Geile ist, was ich dachte, was du jetzt noch sagst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nico, aber ich finde das natürlich, wenn du als Fan das zuschaust da draußen, ich finde es geil, dass jemand, der 8 Titel gewonnen hat, wie du sagst gerade, Matthias, dass der noch so geil ist und diese Emotionen spürt und dass die da sind. Ja, dass der hätte ja eigentlich sagen, okay, geht nicht oder ja, tut weh, ich bleib zu Hause, ich werde deswegen jetzt nicht super viel ärmer, ich habe trotzdem alles erreicht, aber der ist noch scharf und der will noch und der ist noch sau ehrgeizig. Das fand ich so geil. Ich weiß nicht, Nico, wie du das als Fan draußen, ich bin ja in dem Moment auch Fan, erlebt hast, aber für mich war dieses Scharfsein und dieser Wille war sehr
beeindruckend. Er kam ja rein aus die Bilder, was du halt so gesehen hast, dass er gesagt, er hat Schmetterlinge im Bauch, weil er wieder auf seiner GP-Maschine sitzen darf. Er ist rein, er hat sich mit seinem Santi, mit seinem Hernandez hat er sich geherzt, und dann ist er raus und er ist brutal. Das ist wirklich, also wirklich, wie man sagt, nach so einer Zeit, der muss niemand mehr was beweisen. Der ist 8-facher Weltmeister und kommt zurück und hat noch richtig Bock drauf. Und gibt sich Vollgas da drin. Also wirklich Wahnsinn.
Wir wissen ja mittlerweile, was ein siebter Platz, ich wollte gerade sagen, die nächsten Rennen, was ein siebter Platz in der heutigen MotoGP auch wert ist. Da reden wir ja von ein paar Sekunden. Ja? Eddie, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es am Ende waren, aber.
Es waren mehr als
in Doha. Ist eng wie nie.
Ja, aber okay, es ist trotzdem brutal eng. Ne? Also das ist ja irre. Und man sieht es im Übrigen ja auch an ein paar anderen Geschichten, die am Wochenende passiert sind. Also ich muss gestehen, da ich im Moment ja alleine zu Hause bin, denn in meiner Familie hat noch jemand Geburtstag gehabt, nämlich gestern, mein Enkelsohn. Deswegen ist meine Frau gar nicht da. Ich habe wirklich so viel Motorsport geguckt, wie schon ewig nicht mehr. Habe mit NLS angefangen, Nürburgring Nordschleife. Habe einen sensationellen Kevin Estre gesehen mit einer 7,56er Runde. Bei nicht unbedingt optimalen Bedingungen. Und dann habe ich natürlich MotoGP alles geguckt. Zu dieser Leistungsdichte. Wir haben an den Stürzen an diesem Wochenende, glaube ich, gesehen, über was wir da reden. Erstmal sind das die Besten der Welt auf 2 Rädern. Da lege ich mich fest. Wie schmal der Grat aber ist, hat man beim Sturz von Jorge Martin gesehen. Oder dann im Rennen Jack Miller. Der ist so heftig gestürzt, dass ihm die gerade frisch angelegte Unterarmnarbe, weil er eine Armpump-Operation hatte, direkt nach dem Rennen in Doha, also vor 13 Tagen. Und dem ist die Narbe wieder aufgeplatzt bei diesem Sturz. Valentino Rossi gestürzt und. Also, so toll das für uns Zuschauer ist, aber der Druck, der da im Moment in der MotoGP unterm Kessel ist, der ist gewaltig. Wahnsinn.
Ja, es mischt sich aber auch gerade so ein bisschen durch. Die neuen Namen, irgendwie gefühlt neue Namen vorne. Ich habe ja geglaubt immer, ich kenne mich einigermaßen aus in der MotoGP. Zumindest verfolge ich das ja so gut es geht. Aber plötzlich sind da Namen dabei. Teilweise habe ich ja erst noch nie wahrgenommen, zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Und das macht es natürlich auch jetzt so spannend. Kommen da neue Namen? Sind da neue Jungs, die man sich merken muss? Und müssen die Alten Angst haben, dass sie den Hintern voll kriegen? Das tut der MotoGP natürlich weiter gut. Ich meine, ich bin ein Riesenfan, muss ich ganz klar sagen. Ich freue mich über den Sieg von Quartararo, voll geil, der Junge ist heiß wie Frittenfett, aber ich mache mir auf der anderen Seite auch Sorgen um unseren lieben Valentino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja von keinem wirklich großartig Fan in meiner Karriere gewesen, aber Valentino ist ja wirklich jemand, den verehre ich ja für seine Art, für sein Tun, für seine Karriere. Und jetzt geht es ihm gerade so ein bisschen gefühlt wie unserem Sebastian Vettel in der Formel 1. Also ich weiß nicht, sag mal eure Meinung dazu. Aber ich bin jetzt gerade so, ich hoffe, dass er irgendwie den Turnaround schafft, weil das ist einfach echt schmerzhaft anzusehen gerade, dass die Argumente fehlen. Warum, wieso, Performance, warum Stürze und so weiter. Ja.
Das ist ein total spannender Punkt, habe ich auch drüber nachgedacht, und ich habe den Vettel-Vergleich für mich gehabt, und ich hatte ehrlicherweise auch so ein bisschen den Michael Schumacher-Vergleich, weil wenn du so eine Legende bist, und Schumi ist ja auch am Schluss da im Mercedes umhergefahren und war dann mal Sechster und mal Achter und so, und das ist ja jetzt bei Wale noch viel dramatischer irgendwie. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wann ist es Zeit für einen Leistungssportler zurückzutreten, damit du auch deine Legende in der Form, also er wird es ja immer sein, ist ja völlig klar, aber damit du irgendwie Ja, so gefühlt auf dem Höhepunkt abzutreten, ist doch eigentlich das Geilste, was man irgendwie als Sportler machen kann. Vielleicht nicht ganz so krass, wie Nico Rosberg das gemacht hat, aber der hat ja damals auch gesagt, jetzt bin ich Weltmeister, jetzt habe ich alles erreicht und so, tschüss. Den wird man immer das letzte Mal als Weltmeister auf dem Podium in Erinnerung haben. Und das ist so eine, da habe ich echt so drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist der eben natürlich auch heiß und will und er kann wahrscheinlich auch nicht aufhören. Das ist ja offensichtlich auch wie eine Sucht, ja. Aber der muss aufpassen, dass er sozusagen wirklich als greatest of all time irgendwie in Erinnerung bleibt.
Was sagt Nico denn dazu als Fan?
Also als Fan natürlich, Valentino ist, glaube ich, seine 26. Saison in der Weltmeisterschaft, wo er schon unterwegs ist.
Sehr gut vorbereiteter Mann in Kärnten.
Ist ja wohl, Spiel ist mein Steckenpferd. Es tut schon weh. Wenn man es manchmal so sieht, dann steht er da, da hat es ins Kiesbett gefeuert, dann steht er da mit hängenden Schultern und zuckt nur mit den Schultern und denkst dir, Heid war ein bisschen besser unterwegs, ist glaube von 17 oder was gestartet und war eigentlich Richtung Top 10 eigentlich schon unterwegs, wo du sagst, oh, komm, das gibt auf jeden Fall Punkte heute. Und auf einmal siehst du oben rechts, Crash, Valentino Rossi. Also man hofft trotzdem jedes Rennen, dass er nochmal die Kehrtwende kriegt, aber es tut schon weh. Wenn man sieht,
ich sage, er kriegt die Kehrtwende nicht mehr. Eddie, ich sage, er kriegt sie nicht mehr.
Na, es wird auf jeden Fall schwierig, da gebe ich dir recht, weil er ist ja unter anderem auch gestern, das hat Nico richtig analysiert, ja auf dem Vormarsch gewesen, ne? Also an die Top 10 rangefahren von einer sehr, sehr schlechten Startposition. Aber letztendlich muss man jetzt sagen, bei den drei Rennwochenenden, die wir bisher hatten, hat es ein Highlight gegeben von Valentino Rossi. Das war das Qualifying im ersten Rennen, wo er auf Platz 4 gefahren ist. Aber dann lief im Rennen dann auch wieder nichts. Und die neuen Namen, die Timo angesprochen hat, das spielt natürlich auch bei Valentino eine Rolle. Denn er musste unter anderem gestern gegen seinen Bruder, also die meisten sagen ja mal Halbbruder, aber die haben die gleiche Mutter, für mich sind das Brüder, gegen Luca Marini kämpfen, also auch einer dieser neuen Namen. Ich weiß nicht, was das alles mit Valentino so macht. Aber Matthias, ich widerspreche dir so ein bisschen auch als MotoGP-Fan. Ich hoffe einfach, dass wir Valentino Rossi nochmal irgendwann auf dem Podest sehen werden. Dass das ein harter Weg und ein hartes Stück Arbeit sein wird, das ist anhand dieser Youngster, die da jetzt kommen. Jorge Martin, okay, jetzt im Krankenhaus, auch operiert, aber direkt bei seinem zweiten Rennen fährt der mit einer Kunden-Ducati aufs Podest und steht auf Pole Position. Der absolute Wahnsinn. Und eins ist mal klar, einfach machen diese Youngster das Valentino Rossi garantiert nicht.
Welche Rolle spielt das Motorrad? Welche Rolle spielt das Motorrad? Welche Rolle spielt seine Leistung? Welche Rolle spielt das Motorrad?
Also ich würde sagen...
Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Und das, was ich gerade noch ansprechen wollte dazu, was natürlich nicht hilft, genau diese Leistungsdichte zwischen den Motorrädern ist ja noch mal größer geworden. Das heißt, es ist noch enger geworden. Das heißt, wenn du früher auf einem guten Motorrad gesessen hast und hast nicht ganz so gut performt, da warst du halt dann noch Siebter oder Sechster oder Achter oder sowas. Ja. Und jetzt bist du halt 15. oder 17. oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich jetzt noch viel, viel schwieriger. Deswegen... hoffe ich nicht, dass Matthias recht hat, dass Rossi nicht mehr zurückkommt, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl auch, weil es natürlich vom Motorrad wahrscheinlich jetzt keine Quantensprünge nach vorne geben wird mehr. Ich meine, das Team hat letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr überrascht und sehr, sehr gute Performance gezeigt, noch mit Quartararo und jetzt ist es eben so, dass es momentan nicht so ganz einfach nach vorne ist und Valentino tut sich da ganz speziell schwer, stürzt und dann kommt ein Sturz zum anderen und dann wird man Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen angeknackst und dann wird die Presse von außen kommen und das nervt halt einfach und das kann auch ein Valentino Rossi nicht einfach nur kalt lassen, denke ich mir ganz klar. Ich hoffe es mir natürlich, weil ich ihn wirklich einfach nach wie vor einen sensationellen Rennfahrer finde und die Geschichte toll ist von ihm. Aber ich wünsche mir einfach, dass die Medien nicht zu hart zu ihm sind, weil die Geschichte, die er geschrieben hat im Motorsport, hat kein anderer so geschrieben. Und das ist wie bei dem Youngster, der schnell kaputt geschrieben wird. So ist dann eben auch so ein Hero irgendwann schnell kaputt geschrieben. Und wie du es auch gesagt hast, Matthias, du bist dann einfach mal von heute auf morgen weg vom Fenster, weil dann die Jungen kommen, die der Eddie gerade wieder angesprochen hat. Die sind dann plötzlich da, das sind neue Namen im System und die Alten fallen irgendwo hinten runter und dann kommt ein Kommentar zum anderen, die dann heißen, ja, der soll es besser bleiben lassen, der braucht es doch nicht mehr, ach, der soll daheim bleiben und sich um seinen weiß nicht was kümmern. Aber das tut dann schon weh. Also vor allen Dingen als Rennfahrer muss ich das klar sagen, Das sind, glaube ich, Momente, die wünscht sich keiner.
Valentino Rossi hat ja gesagt, dass er so um Mugello rum, also bei seinem geliebten Heimrennen in der Toskana, so um Mugello rum will er sagen und bekannt geben, ob er noch eine Saison dranhängt. Neulich hat er gesagt, kann er sich sehr gut vorstellen. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass er noch was dranhängt, aber wichtig sind dafür Ergebnisse und die müssen bald kommen. Also viel Zeit gibt es da nicht mal zu verplempern.
Also ich sage heute, Stand heute, der fährt nicht weiter. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, warten wir es mal ab. Gibt immer wieder Überraschungen. Eins ist aber auch klar, am Material liegt es nicht. Der hat weiterhin, auch wenn er jetzt im Petronas Kundenteam fährt, der hat weiterhin vollen Support von Yamaha. Die bei Yamaha wären ja auch bescheuert, wenn sie auf die Erfahrung von Valentino Rossi verzichten würden. Also am Bike liegt es nicht. Das haben wir ja gestern bei Fabio Quartararo gesehen.
Nico, ja, was glaubst du? Das hörst du ja immer wieder. Entschuldigung, darf ich da noch was zu sagen? Ja, ich meine, ich kenne das ja aus meiner eigenen Zeit, in Werksteams zu sein. Und ob du jetzt top bist in dem Moment oder flop bist, natürlich ist es trotzdem so, da, wo performt wird, da, wo die Performance ist, bei dem Fahrer, da geht halt mal das neuere Teilchen hin. Da kommen nicht immer gleichzeitig die gleiche Anzahl von Neuteilen für den Fahrer XY oder für alle gleichzeitig, sondern da kommt dann vielleicht mal ein Teil, was man probieren möchte. Oh, das funktioniert besser. Und hast hier ein Zehntelchen, da ein Zehntelchen in der Tasche. Bin mir sicher, wenn die Teile dann da sind, kriegt auch ein Rossi die. So heißt es ja zumindest. Und Eddie, du weißt es wahrscheinlich auch relativ gut. Aber ich bin da schon auch der Meinung, dass natürlich auch aus Sicht der Performance des Herstellers die Neuteile, die funktionieren, zuerst dahin gehen, wo man weiß, da performt auch jemand und nicht vielleicht performt jemand. Ja. Es ist leider so. Es ist so eine ganz normale menschliche Reaktion. Und wenn man erfolgsorientiert arbeitet, wo viele Millionen investiert werden in der MotoGP, da muss auch so gehandelt werden.
Nico, gebe ich dir recht.
Glaubst du? Nico, glaubst du, hört auf oder hört nicht auf?
Wenn es auf dem Level weitergeht, würde ich, glaube ich, hört er auf.
Aber auf der anderen Seite, wir haben den ja erlebt. Also Timo, warst du nicht sogar dabei? Warst du nicht auf seiner Range mit dabei? Ich meine, der rennt ja offensichtlich auch in seiner Freizeit in Rennsportklamotten rum und ist permanent irgendwie auf irgendeinem fahrbaren Untersatz und ist permanent auf irgendeinem Auto oder auf einem Kart oder auf einem Motorrad oder auf einem Minibike oder auf whatever. Der ist ja total bekloppt, auch was das angeht. Also insofern bin ich so ein bisschen auch bei diesem Verrückten und bei diesem Irren, positiv Irren, der vielleicht auch gar nicht ohne kann.
Den Virus, den hat er auf jeden Fall. Also das ist ja nicht, dass der Virus weg war, dieser Motorsport-Virus, dieses Geilsein, Spaß haben, dass er große Freude hat. Das ist mit hundertprozentiger Sicherheit nach wie vor so. Aber die Frage ist, ob die letzten Zehntelchen vielleicht mittlerweile fehlen. Das ist halt die Frage, die wir wahrscheinlich schwierig beantworten können.
Hier. Ja. Er sieht aber ja bei den Trainingseinheiten auf der Ranch, beim Dirt Track, da fährt er ja genau mit denen, also auch einer der Männer des Rennens gestern, Pecco Bagnaia, der Zweiter geworden ist, nach einer ganz, ganz schlechten Startposition, die er wegen der Strafe bekommen hat. Also das ist einer seiner Trainingspartner, Luca Marini. Die ganzen Jungs aus der VR46-Akademie, die dazugehören. Und da sieht er, und das hört man immer wieder, wenn man mit den Leuten spricht, nee, also langsamer ist er auf jeden Fall nicht beim Dirt Track da. Nur im Moment, und das zeigt eben halt zum Beispiel auch, dass Yamaha-Kollege, was Maverick Vinales gestern da hingebastelt hat, der hat nämlich den Start vermasselt, ja, und ist dann ganz lange da hinten um 12, 13, 14, 15 rumgefahren, obwohl er in diesem Jahr auch schon ein Rennen gewonnen hat, Maverick Vinales. Da sieht man mal, wie komplex das Thema in der MotoGP ist, ne?
Ja, total, absolut. Cool, Jungs, anderes Thema, würde ich gerne aufmachen, oder hat noch einer was zur MotoGP?
Ja, ich unbedingt. Die neuen Namen, die angesprochen werden. Da hat gestern einer, der kommt aus dem Red Bull Rookies Cup, und das wird der Nico als Österreicher ja auch sehr gut kennen. Timo kennt diese Nachwuchsschulung im Red Bull Rookies Cup ja auch. Der ist letztes Jahr Red Bull Rookies Cup Sieger geworden. Dann hat ihn sich gleich Aki Ayo gekrallt. Der heißt Pedro Acosta. Alex Hofmann hat ihn am Wochenende zu schnellsten Zahnspanner der Welt gemacht. Das hat es noch nie gegeben, dass einer mit 16 Jahren bei den ersten drei Rennen direkt mal eins gewinnt und zweimal aufs Podest fährt. Und beim letzten Mal in Doha in Katar habe ich schon über ihn gesprochen, da ist er ja noch aus der Boxengasse gestartet. Mit welcher Coolness dieser 16-jährige Bengel, und das ist echt lustig, wenn der einen Helm abnimmt, dann möchte man mit ihm zur nächsten Eisdiele gehen und ihm Eis kaufen mit seiner Zahnspange. Der sieht wirklich auch noch aus wie so ein Bubi. Aber unfassbar, was der da in der Moto3 gestern gezeigt hat. Sagenhaft.
Und so eiskalt.
Ich habe seinen Move gesehen. Ja, genau, das, was du sagen wolltest wahrscheinlich, Nico. Der Move, der zum Sieg dann geführt hat, der war ja so pervers mit einem Slide, mit mehr oder weniger Bodycheck in Führung gegangen. So nach dem Motto, Jungs, geh mal zur Seite, ich bin da und ich gewinne das Ding jetzt. Das war, ich bin ja so jemand, ich habe sehr schnell Gänsehaut, wenn Emotionen da sind. Die habe ich jetzt gerade wieder, weil der Kleine so eine geile Show abgezogen hat. Ich saß vor dem Fernseher, es gibt es nicht, was für coole Typen es da draußen gibt. Hammer.
Also definitiv ein Name, den wir uns merken. Eddie, du hast ihn letzte Woche, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch ja schon genannt. Pedro Acosta, insofern über den werden wir wahrscheinlich noch viel reden. Aber Nico, du wolltest wahrscheinlich Ähnliches sagen wie Timo, ne?
Yes. Also gerade zweites Rennen in Katar, vor der Boxengasse und schießt er durchs Feld und in einer Eiseskälte zieht er da die Leute ab. Das, und gestern auch und dann noch in der letzten Kurve mit stempeltem Vorderrad da die Karre noch gehalten und als erster über die Ziellinie, ja brutal. Und in der Moto2 hat auch was noch einen Rookie gewonnen.
Was ich mir, bevor du das erzählst, bevor ihr das erzählt, was ich mir noch so kurz überlegt habe, mit 16 so unterwegs, ich habe mich gefragt, wie wird eigentlich der Fahrlehrer, der mit ihm dann irgendwann den normalen Führerschein macht, der irgendwie den normalen Führerschein macht, wie wird der Fahrlehrer mit ihm umgehen? Weil das kommt ja erst noch, also dass er für ein normales Motorrad dann irgendwann seinen Führerschein machen darf. Das ist eigentlich ein sehr skurriler Gedanke, ne?
Ja, aber Führer...
Ich komme ja aus der Fahrschule, also mein Vater hatte ja Fahrschulen, also ich habe das ja tatsächlich auch miterlebt von den letzten, sag ich mal, Blindgängern, die falsch rum im Kreisverkehr fahren und in Einbahnstraßen fahren, war alles dabei, aber natürlich auch, meine Geschichte ist jetzt zwar nicht das Motorrad, aber das Auto gewesen, ich bin natürlich auch mit 8 oder sowas das erste Mal ohne irgendwelche Führerscheinmöglichkeiten Auto gefahren und habe das beigebracht bekommen. Da heißt dann, nimm beide Hände ans Lenkrad, nicht irgendwie kurbeln und einparken und so, mach den Schulterblick, guck in den Spiegel und so, dass man die Pflichtstunden absolviert. Das wird dem jungen Herrn und den Jungs aus den Jahren, die halt sehr früh im Motorsport anfangen, ob es Auto oder Motorrad ist, so auch gehen, dass halt die Pflichtstunden irgendwie absitzen müssen schnell. Und ja, Theorie ist das Schwierigere, dass die Jungs auch lernen und die Multiple-Choice-Fragen dann richtig beantworten, weil heute würde ich, glaube ich, einen Führerschein gar nicht mehr bestehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wahrscheinlich. Das ist krass. Ich mache ja gerade einen Flugschein. Ne? Ich kann dir sagen, Theorie in der Fliegerei, das ist, also da war mein Studium ein Scheißdreck dagegen, was ich da gerade versuchen muss zu lernen und das runtergebrochen auf die Fahrschule. Also Theorie ist sowieso so ein Ding, aber das geht mir da ähnlich. Ich hätte auch, glaube ich, heute keine Chance mehr, beziehungsweise auch vielleicht in der praktischen, ne? Dann vergisst du mal einen Schulterblick oder irgend sowas dann. Aber gut, anderes Thema. Nico, du wolltest über die Rookies in der Moto2 sprechen oder den Rookie, der da gewonnen hat.
Ja genau, also das ist ja auch, also die allgemein, finde ich, die Rookies dieses Jahr in der Moto2, die schlagen ein wie eine Bombe. Und gerade der Aki Ayo, der muss in seinem Moto3 und Moto2 Teams, der kommt ja gar nicht mehr aus dem Feiern raus, glaube ich, langsam.
Das ist ja Wahnsinn, der bildet den Nachwuchs halt für KTM aus in der Moto3 und in der Moto2. Ne? Und da haben sie jetzt in der, wir haben über Pedro Acosta schon gesprochen, Jaume Masia in der Moto3 wollen wir nicht vergessen. Aber Ralf Fernandes auf 1, Remy Gardner auf 3. Ja, du hast recht. Aki Ayo kommt aus dem Feiern garantiert nicht mal raus. Nicht ganz so gut sieht es da ja bei unseren deutschsprachigen Fahrern aus. Marcel Schrötter nur auf 10. Tom Lüthi, ähnlich wie Valentino Rossi, in einer bisher die gesamte Saison andauernden Krise nur 17. Aber der nächste Name, den ihr euch merken müsst, Matthias, ist definitiv Ralf Fernandes und auch Remy Gardner.
Mach ich. Reden gut. Wir dann drüber.
Mach ich.
Ja, wenn Eddie mir in Sachen Motorrad irgendwas erklärt und sagt, hier, merkt ihr diese Namen, dann merke ich mir diese Namen. Punkt. Ich habe, so wie gesagt, ich komme aus einer anderen Fanzeit, Eddie, das habe ich dir schon oft erzählt, wo ich Motorradrennen geschaut habe, aber durch dich die Leidenschaft zurückgewinnen. Weil Nico, du musst wissen, keiner redet, wenn er über die MotoGP redet, also du offensichtlich auch, aber keiner redet mit diesen Strahlen in den Augen wie der Kollege Edgar Mielke, 59 Jahre alt, seit heute aus Bremen.
Toll, dass nochmal der Finger in die Wunde gelegt wird.
Aber mein lieber Matthias, vielleicht brauchst du auch bald irgendwie eine neue Orientierung in Sachen Fan sein, ne? Mit deinem Blau-Weißen, das wird ja nicht mehr so lange gut gehen, Entschuldigung.
Du bist beim Fußball, da spricht der Fußballfan. Ja, ich kann es immer nur wieder sagen, Liebe kennt keine Liga.
Keine, ist klar. Weiß ich. Ja, du tust mir nur leid, deswegen habe ich es gesagt.
Danke.
Also,
danke.
Ich dachte vielleicht, ich helfe dir vielleicht so ein bisschen neue Emotionen zu schaffen im Motorsport, ja, bei der MotoGP absolut, in dem Fall.
Absolut. Ich habe auch gestern, ich habe keine Sekunde Fußball geguckt, also keine Sekunde echt? Schalke geguckt.
Nee,
es geht einfach nicht, ich kann es mir nicht angucken. Es ist jetzt ja 0-4 gegen Freiburg, also es ist einfach nicht guckbar und es macht auch keinen Spaß und die Samstage kann man irgendwie mit besserem, ich war mit meinem Kind auf dem Bauernhof, das war irgendwie alles
sehr schön,
deutlich sinnvoller. Ich habe aber Formel 1 geguckt. Wer hat Formel 1 geguckt? Hand hoch.
Ja klar, haben wir Formel 1 geguckt.
Ja klar. Mein Top des Wochenendes heißt Max Verstappen. Und zwar nicht, weil er jetzt gewonnen hat oder so, sondern ich fand das Manöver in der ersten Runde, ich fand es einfach überragend. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber wie er in der Tamburello da vorbei ist, also dieser wirklich beeindruckenden Strecke in Imola an Lewis Hamilton, wie Lewis auch zurückstecken muss, wie sie sich berühren, ein bisschen Frontflügel geht kaputt von Lewis, aber wie er da vorbeigegangen ist, wirklich à la Bonheur und seit gestern ist er für mich wirklich auf Augenhöhe, glaube ich, in dieser Saison mit Lewis. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
Ja, ist doch schön für uns, ja, weil in der WM ist ein Punkt und dann solche Aktionen wie gestern. Aber wenn man Max Verstappens Karriere ein bisschen verfolgt hat, der scheißt sich mal gar nichts. Also, ne? Also
null.
Der Typ ist wirklich ein ganz großer. Und könnte, gebe ich dir recht, eine Herausforderung für Lewis Hamilton werden.
Definitiv. Und vor allem auch das Auto. Offensichtlich auch das Auto, ne? Das Auto ja auch.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also jetzt haben sie ja ein Paket mittlerweile, was richtig gut ist. Also ich möchte immer noch sagen, dass der Mercedes das beste Auto nach wie vor ist. Mhm. Aber der Max ist performancemäßig mit Sicherheit auf dem gleichen Level wie der Lewis. Der Lewis macht seit Jahren einen herausragenden Job und ist auch einer, der immer noch heiß ist, was unfassbar ist, dass es immer noch so anhält. Aber der Max, der hat bis jetzt immer noch keine WM mal angeführt. Ja, der ist immer noch auf der Suche nach dem großen Erfolg. Fahrerisch hat er das 100% drauf, also auf jeden Fall ein Weltmeistertyp für die nächsten Jahre. Der Move in Turn 1 oder 2 war daneben und hat sich einfach durchgesetzt. Und wie Eddie sagt, der scheißt sich nichts und das weiß auch ein Hamilton. Hat aber trotzdem probiert, Ellbogen auszufahren, Hamilton, und hat halt einfach dann auf der Außenbahn gelitten gehabt. Das war mit Ansage. Von daher ein völlig richtiger Move von Max und dass dann der Lewis dazu was sagt, ist auch in Ordnung, aber eigentlich, wenn er sich die Bilder anschaut, dann weiß er hat es einfach probiert, auf der Außenseite außenrum daneben zu bleiben, um vielleicht eine Chance dann in die andere Richtung zu haben, aber in Wirklichkeit gab es da keine richtige Chance.
In der Formel E hätte es wieder den Monster Crash gegeben natürlich und einer hätte in der Mauer gesessen, aber da reden wir nachher noch drüber oder zumindest kurz auch mit dem Sendehinweis fürs Wochenende, weil wir ja wieder aus Valencia berichten werden mit der Formel E, aber nochmal zur Formel 1 auch. Was mich auch beeindruckt hat, sind die internen Teamduelle, also Hamilton vor Bottas, das kennen wir aus den letzten Jahren, aber auch Leclerc, der Carlos Sainz im Ferrari komplett im Griff hat, ne?
Ja, also komplett im Griff. Ich meine, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen positiv überrascht von Sainz. Der schafft es ja performancemäßig doch, hier und da dran zu sein an Leclerc.
Aber nur dran eben.
Ja, genau, nur dran. Also ich hätte gedacht, der Abstand ist größer tatsächlich. Charles macht einen super Job. Ich habe vorgestern habe ich mit ihm geschrieben, habe ihm viel Glück gewünscht. Der ist nach wie vor super entspannt und der weiß auch, wenn er das Auto dazu hat, dann irgendwie mit Mercedes und Red Bull sich zu messen, dann fährt er auch wieder um Siege. Und ihr habt das, glaube ich, wenn ich das Rennen angeschaut habe, gut gesehen. Er war einfach machtlos, selbst gegen den McLaren. Und das ist momentan mein Mann des Wochenendes und mein Top des Wochenendes ist Lando Norris. Der Kleine ist so cool, der ist so entspannt, wie der sich den Arsch abgefahren hat und gekämpft hat fürs Podium am Ende. Hat richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Man hat gesehen, Ferrari ist noch nicht auf dem Niveau. Hat durch den gelben Reifen gegen Lando Norris da gar keine Chance gehabt und der Mercedes ist deutlich stärker und der Red Bull. Das ist momentan so ein bisschen ja, die Benchmark nach wie vor.
Mein Top, Max Verstappen, dann haben wir drei Tops. Jetzt Nico zur Formel 1.
War auf jeden Fall wieder sehr interessant zum Schauen. Also es war schon ein verrücktes Rennen. Also gleich bei der Einführungsrunde, ich weiß nicht, wie viel sich da rausgedreht haben. Das war schon, was ist denn da halt los? Also da war gefühlt, überall war da wirklich Zunder auf der Strecke. Also ich muss gestehen, ich schaue relativ wenig Formel 1, aber gestern das hat schon Spaß gemacht. Und auch mal gesehen, ist auch wieder das komplette Gegenteil zum MotoGP zum Beispiel. Da bist du mit 5 Sekunden Rückstand, bist du da 6., 7., 8. Und der Hamilton fährt in die Mauer, fährt rückwärts aus dem Kiesbett und wird 2. Ist schon krass.
Stimmt.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, er hat natürlich Glück gehabt, dass rote Flagge kam, Rennabbruch, dass er dann wieder quasi sich aufgereiht hat. In Wirklichkeit hatte er eigentlich nur den Positionsnachteil gehabt, weil er dann unter roter Flagge ganz entspannt seinen Frontflügel wechseln konnte und dann eigentlich als Achtplatzierter wieder losgefahren ist. Von daher war das jetzt nicht die Minute, die er gestanden hat, dann tatsächlich auch der Zeitverlust. Sonst hätte er im normalen Rennverlauf das nie wieder aufgeholt auf der Strecke. Aber trotzdem war es natürlich ein geiles Rennen zum Anschauen, muss ich dir vollkommen recht geben. Nico, das war echt der Hammer. Mein Moment, wo ich ein bisschen gezuckt habe, war, wo Hamilton eingeplankt ist und dann rückwärts wieder auf die Strecke fährt. Weil normalerweise im Rennsport gilt, gegen die Fahrtrichtung ist absolutes No-Go, gibt es nicht, gibt sogar Lizenzentzug gegen die Fahrtrichtung. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber da gibt es im Paragraph 28.3 heißt er im Reglement, dass es nur in der Boxengasse verboten ist, entgegengesetzt zu fahren. Auf der Rennstrecke unter Berücksichtigung der Sicherheit ist es nicht verboten. Der Rennleiter hat während der Zeit sich zu dem Team und zu Lewis ins Auto geschaltet per Funk, hat gehört, was die tun, sprich Lewis ist über seinen Renningenieur beim rückwärts raus von aus dem Kiesbett geführt worden, so nach dem Motto, Achtung, es kommt noch einer, noch zwei, jetzt kannst du langsam einlenken, und hat ihn quasi, Aussage Renndirektor, an den Fahrbahnrand hingelenkt, dass er doch dementsprechend rückwärts fahren konnte. Ich habe erstmal Gänsehaut gekriegt, weil mir das auch nicht bewusst war, weil ich dachte, was macht der? Der kann doch nicht gegen die Fahrtrichtung fahren. Hat das aber eiskalt ausgenutzt, hat selber gesagt, ich wollte den Motor nicht abstellen, ich wollte nicht ausstellen. Mindset war, ich fahre hier raus irgendwie und fahre noch weiter. Auch das macht ein Champion natürlich am Ende des Tages aus. So nach dem Motto, erstmal probieren und dann diskutieren. Und das hat mich auch stark überrascht, dass es im Reglement es da gar keine Aussage in dem Moment gibt, wenn man da entgegengesetzt der Fahrtrichtung gibt, sondern es betrifft nur die Boxengasse in der Formel 1. Und das ist doch sehr verwunderlich gewesen. Wusste ich auch nicht, habe ich aber nachgelesen.
Wusste ich auch nicht, geil, super. Nico, was sagst du zu Mick Schumacher so insgesamt aus deutscher Sicht? Du bist ja Deutscher, Schwabe, wenn ich das so richtig aus dem Dialekt höre.
Ja, aufgewachsen im Schwabenland. Schumacher natürlich, wo man dann gehört, also Mick Schumacher ist, ich bin mit von meinem Alter her, ich bin mit Michael Schumacher, ne? Das war natürlich die Zeit damals, was man immer geschaut hat. Und dann Mick Schumacher, logisch, ich gönn's ihm, macht sein Ding, er ist nicht ohne Grund, hat er die Formel 3 und die Formel 2 schon gewonnen, da gehört in die Formel 1, und ich glaube einfach, der lernt jetzt erstmal da drin. Er braucht immer so ein bisschen auch, bevor er ankommt in der Serie, was man so, wenn man so jetzt mitverfolgt, aber der macht jetzt, ich glaube, gut, dass er jetzt seine Fehler macht, auch das mit dem Reifen warm fahren und dann ein bisschen übertreiben und dann in die Mauer ditchen. Ich glaube, das, also er lernt aus den Fehlern, und ich glaube, der wird sich über jedes Rennen, wird der sich steigern, und der wird auf jeden Fall seinen Platz in der Formel 1 finden. Ich hoffe es natürlich auch.
Weil Schumacher hat sich auch tierisch über sich selbst geärgert. Das gehört ja auch dazu, zu so einem Reifeprozess von so einem jungen Rennfahrer in seinem ersten Formel 1. Ja. Nicht verstecken, irgendwo hinten im Truck abhauen und überhaupt nicht reden. Nee, sondern der hat sich richtig selber mal in die Kritik genommen und hat sich wahnsinnig über sich selbst geärgert. Und ich finde, das zeigt auch schon so ein bisschen eine Reife und eine Professionalität, die er einfach hat.
Definitiv, ja.
Definitiv. Ja, also, wenn der Mick das nicht hat, der Mick ist so toll geführt von seinem Umfeld. Ich meine, keiner weiß das wahrscheinlich besser als die Familie Schumacher, was es braucht und wie man sich draußen verkaufen, nicht verkaufen sollte. Ich glaube, das haben wir in den Jahren von Michael miterlebt. Und ich erinnere mich, ich habe gestern noch bei RTL kam es, glaube ich, die Geschichte gesehen, wo Michael damals gesagt hat, ja, mein Sohnemann, der soll Golf spielen, Fußball spielen, irgendwas machen, weil dem Druck, dem Scheißdreck da, den brauchen wir nicht. Und jetzt sitzt die Corinna schon wieder im Formel-1-Fahrerlager und der Sohnemann dreht am Lenkrad. Also den emotionalen, mentalen Druck, den muss er auch erstmal wegstecken. Also die arme Corinna, die macht was mit auf jeden Fall. Aber auch da ist der Virus so groß in der Familie, dass es halt nicht anders geht.
Das fand ich so geil, da haben wir mit Stefan Brade ja drüber gesprochen, da habe ich ja auch an die Mutter, wie hieß sie, Gisela, ein großes Chapeau irgendwie gesendet, weil die eben auch ihr ganzes Leben auch gefühlt im Fahrerlager verbracht hat, zuerst mit Vati Helmut und jetzt hinterher die Sorgen um Stefan, beziehungsweise die Gedanken, und da machen wir uns alle nichts vor, eine Mutter macht sich immer Sorgen, egal wie professionell der Sohn ist, das wird anderen Müttern auch so gehen, gerade im Rennsport natürlich auch ein Thema. Aber ich finde, was ich auch positiv finde, und du hast natürlich völlig recht, Nico, wenn du sagst, er hat immer Schwierigkeiten gehabt, immer zu Beginn in seinen Laufbahnen, in den einzelnen Serien, wo er war, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber er hat seinen Teamkollegen, und das ist ja immer die allererste Aufgabe, er hat seinen Teamkollegen jetzt geschlagen oder wieder geschlagen, und das finde ich, ist schon mal ein erstes kleines Statement. Der wird ja nicht ewig bei Haas bleiben, sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Nö, das ist klar. Ich meine, dass er da die Zeit braucht und dass man die ihm auch geben muss, ist völlig klar. Teamkollege ist immer der Erste, den du schlagen musst, um eine Reputation zu bekommen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, dieser Mazepin hat dieses Wochenende alles andere als sich mit Ruhm bekleckert. So oft, wie der sich gedreht hat oder mit irgendwem Kontakt hatte oder abgeflogen ist. Ja, ich weiß nicht, ob der junge Mann überhaupt reif ist für die Formel 1, davon abgesehen. Also klar, den zu schlagen ist erstmal das Erste und dann muss man sich einfach Step by Step entwickeln. Und das muss man erkennen in der Formel 1, das müssen die Teams erkennen, das muss sein Umfeld erkennen, irgendwann dann. Und dann sieht man, ob andere Möglichkeiten kommen. Ferrari hat ja immer gesagt, für den Namen Schumacher ist immer eine Tür offen bei uns.
Nico, das wäre geil, oder? Nico, was meinst du?
Ach, das wäre schon pure Nostalgie, also auf der Welle schon ein bisschen so, der Vater bei Ferrari, alles in Grund und Boden gefahren. Und das, wenn der Mick auch noch machen kann, wäre schon geil. Das ist schon richtig geil.
Muss nur noch Ferrari ein konkurrenzfähiges Auto bauen. Das wäre nochmal
wär das andere, ja.
Gerade mit dem Blick auf die letzten Jahre, da haben sie ja auch ein bisschen was liegen gelassen.
Vielleicht musste da ein Schumacher wiederkommen, weil der hat ja auch aus Ferrari. Ich meine, die haben anfangs bei den Boxenstopps nicht einmal 4 Reifen rausgebracht. Und was die alles geleistet haben durch Schumacher.
Absolut, auch. Guter Punkt. Also Michael Schumacher, als der zu Ferrari kam, in der Tat, der hat natürlich damals, da Ende der 90er, richtig aufgeräumt. Ne? Also da war Ferrari auch kein Spitzenteam und er hat aus Ferrari wieder ein Spitzenteam gemacht.
Mit Jean Todt zusammen ja damals, der hat das ja komplett auf links gedreht alles bei Ferrari. Ne? Und,
absolut.
Ja, also davon ist nicht mal allzu viel über leider. Und zum Kollegen Mazepin, die Dreher zu zählen, da kenne ich Journalistenkollegen, die haben aufgehört zu zählen, wie oft er sich in dieser Saison dreht. Also die meisten denken, das ist zwecklos.
Ja, das, deswegen so ein bisschen vorsichtig bei dem Einschätzen, er hat den Teamkollegen geschlagen. Also wie du sagst, Matthias, du hast vollkommen recht, das ist das Erste. Aber ich glaube, Mr. Mazepin ist vielleicht auch nicht die Benchmark, wo der Mick sich mit messen muss am Ende des Tages.
Aber gut, warten wir mal ab. Also da wird ja noch ein bisschen was passieren. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade, was war das jetzt, zweite Rennen, dritte Rennen in der Formel 1, glaube ich, dritte, ne? Vierte?
Dritte, ja, genau.
Bitte?
Dritte, glaube ich, oder?
Doch, dritte Rennen, ne?
Dritte, oder?
Nico, ja, Eddie berichtigt uns. Ich glaube, dritte.
Ich bin bei drei, glaube ich.
Ja, schön übrigens, war übrigens schön, einmal kurz, ne? Klar, wir sind dran Racing, wir sind Sat.1, aber ich fand es auch schön, die RTL-Kollegen zu hören, das hat Spaß gemacht. Gut, ist jetzt auf dem rechten Markt, wie es ist, aber Christian Danner wird mir, da gehe ich von aus, er wird ja auch mit uns in Valencia sein, er wird mir berichten am Wochenende, wie das dann so war in Imola, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren in Köln, ne? Aber egal.
Darf ich euch noch einen Top? Entschuldigung.
Ja, wir müssen die Flops machen. Ich habe mein Flop ist in der Formel 1, ja, aber mach mal den Top.
Ja, mein Top, zweiter Top, kommt auch aus der Formel 1, nämlich Romain Grosjean ist sein erstes Indycar-Rennen dieses Wochenende gefahren, ist im Qualifying sensationeller Siebter geworden, ist kurz vor der Super Six, also vor den Top 6 Qualifying, was ein extra Shootout ist, gerade so gescheitert und ist am Ende Zehnter geworden. Unglaubliche Emotionen für einen Romain Grosjean, der im letzten Jahr noch für den schlimmsten Feuerunfall der Geschichte der Formel 1 momentan gesorgt hatte. Also von daher mein zweites Top und ein großes Lob an Romain, nach so einem Horrorcrash wieder so abzuliefern beim nächsten großen Rennen, was er gefahren ist nach seinem Unfall. Also dafür Gratulation.
Super.
Fehlen ja, uns Flops, ne?
Für mich Sebastian Vettel leider. Also im Aston Martin. Ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, als der Aston Martin noch Racing Point hieß und rosa war, da war er schneller. Die sind noch so gar nicht so richtig angekommen. Sebastian Vettel auch wieder schlecht ausgesehen gegen seinen Teamkollegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich will nicht sagen, ich mache mir da Sorgen. Der hat ja nur auch alles gewonnen als dreifacher Weltmeister und ist ist natürlich dreifacher, ne? Dreifacher Weltmeister. Vier,
oder? Vierfacher.
Oder vierfacher. Vierfacher. Du hast recht.
Dass wir einen Kontrolleur aus Kärnten dabei haben. Der Mann ist bestens vorbereitet in Sachen Motorsport.
Deswegen habe ich auch gerade gezuckt, weil ich dachte, nee, scheiße, das stimmt gar nicht. Ja, Vierfacher, genau. Egal, er hat ja alles gewonnen, aber jetzt fährt er da rum irgendwie mit und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der, wenn er in dieses Auto kommt, was ja letztes Jahr wirklich konkurrenzfähig war mit dem einen oder anderen Kampf ums Podium. Ah, das tut mir irgendwie leid. Das tut mir leid. Da leidet mein deutsches Herz, bin ich ganz ehrlich.
Ja, meins leidet
ein bisschen auch. Es geht übrigens so weiter. Es geht übrigens so weiter wie bei Ferrari. Ja, also zumindest von den Ergebnissen her. Es ist ja wieder Zweiter im Teamduell, wieder irgendwie jenseits der 10, wieder Probleme, es ändert sich nichts, das Auto ist nicht mehr rot, jetzt ist es grün.
Ja, ist dramatisch. Also ich kann dir leider nur recht geben. Also diesen Flop habe ich tatsächlich auch bei mir gehabt. Mir fallen auch nicht die richtigen Worte zu ein. Also verliert da momentan kontinuierlich gegen einen Lance Stroll, über den man gesagt hat, der ist zu langsam für jede deutsche Autobahn. Ja, der mittlerweile
auch noch der Sohn des Besitzers des Teams.
Ja, wo am Anfang es hieß, was macht der da? Der hat sich ein Formel-1-Team vor seiner Karriere quasi zusammengekauft, hat alle Rennstrecken dieser Welt bereist, damit er irgendwie gewusst hat, wo er nach links und nach rechts fahren musste. Also diese Vorkenntnisse, diese Möglichkeiten, dieses Know-how, das sich erkauft, das kam natürlich erstmal nicht gut an, und jetzt ist unser Ex-Hero oder unser Hero aus deutscher Sicht, Sebastian Vettel, als vierfacher Weltmeister momentan in der Lage, dass er von dem jetzt gezeigt wird, wo es lang geht. Das tut richtig weh. Also da bin ich komplett bei dir, Matthias. Es ist frustrierend, weil das ist auch so ein Thema, wie wir vorhin bei der MotoGP hatten, wenn so ein Held dann stürzt und gestürzt wird von den Medien, von den Fans, das ist einfach so, wenn man so machtlos ist und wenn man dann sich ein bisschen in die Situation versetzen möchte, vielleicht auch in, das können wir nur teilweise vielleicht, dann, und du weißt, er tut alles, er probiert alles, analysiert alles, er redet mit jedem, der ihm irgendwie gut zusprechen kann, probiert den Rest negativ zur Seite zu drücken, und trotzdem funktioniert es nicht. Und dann kommt wieder irgendeine Nase, so eine Mediennase, und sagt, ja, Vettel, sind aber ganz schön scheiße gefahren, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Und du musst deine Kontenance bewahren, wenn du das 28. Mal gefragt wirst, ja, warum bist du so schlecht, warum bist du so schlecht, warum bist du so schlecht? Dass da irgendwann mal einer sagt, leck mich doch am Arsch, weil halt dieses Maul, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber dann musst du die Emotionen erstmal unter Kontrolle halten, weil wenn du nur beleidigt wirst, also indirekt beleidigt wirst. Die Journalie hat die Pflicht, nachzufragen. Ich meine, ich bin ja auch auf beiden Seiten unterwegs und weiß auch, wie schwierig und unangenehm das sein kann. Auf der anderen Seite will man natürlich wissen, warum ist es so? Und die Frage muss man stellen. Aber dass dann irgendwann einfach mal sagst, jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr auf eure Scheißfragen, das ist normal. Und da muss er einfach die Kontenance bewahren, ein Stück weit. Auf der anderen Seite würde ich völlig verstehen, wenn er irgendwann mal sagt, macht doch euren eigenen Scheiß und fragt mich einfach nicht mehr. Ich probiere das Beste daraus zu machen, und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht.
Timo. Aber ja. Timo, wo du es gerade ansprichst, wirst du mit mir Fragen stellen oder muss ich dir Fragen stellen bei der DTM?
Ich wollte einfach mal,
also standardmäßig muss ja in jeder Folge diese Frage sein.
Müsst ihr Nico kurz erklären, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, unser Running Gag der letzten
Running
Woche.
Running Gag,
Fragen an unseren Freund und Kollegen, genau. So.
So, Timo, ist ja nur eine Frage. Sorry, ich bin die Journalie, ich muss Fragen stellen.
Ja. Ich könnte euch aber was anbieten. Ach nee, jetzt hätte ich jetzt fast was verraten. Verdammte Scheiße.
Schade.
Ich hätte jetzt gerade einen Fehler gemacht. Ah, nein, ich hätte jetzt fast echt was gesagt. Ich kann nach wie vor nichts Neues sagen. Sagen wir mal so, um das abzukürzen, weil sonst wird das zu lang. Ich hätte euch jetzt fast gesagt, ich lade beim nächsten Mal jemand hier im Podcast ein, der sagen kann, wie Stand der Dinge ist. Aber das kann ich nicht machen, weil wenn ich das sage, ist klar, wie es steht. Wie es aussieht und um was es geht und um wen es geht.
Kannst ja trotzdem einladen, kannst uns ja überraschen. Müssen wir ja nicht vorher wissen.
Ja, ich könnte es ja mal im Hintergrund mal probieren, schon mal vorzuarbeiten, ob das eventuell möglich ist.
Könntest du denn uns zusagen, dass du hier in diesem Podcast, unserem Lieblingspodcast, es exklusiv raushaust? Oder muss es in irgendeiner Pressemitteilung sein oder beim Motorsportmagazin oder bei wo auch immer? Oder machst du es hier zu Hause, in unserem Wohnzimmer, in unserer virtuellen Stube?
Sollen wir das hier vereinbaren?
Ja, unbedingt. Ich würde
gerne.
Ja. Wünsche ich also mir zum Geburtstag. So, komm, kannst du mir nicht abschlagen.
Zum Geburtstag. Also Eddie, dein Geburtstagsgeschenk unterzeugen, wenn mein DTM-Deal steht, dann mache ich es hier bekannt im Podcast bei Run Racing.
Sehr geil. Okay, jetzt wird natürlich Deutschland, für mich steht gerade, merkt ihr das, Deutschland steht gerade kurz still. Ja, und dann alle werden sagen, ja, geil.
Auf jeden Fall.
Ja, aber Nico, verzeih mir, dass ich den Running Gag, aber den musste ich jetzt an der Stelle bringen, das hat ganz gut gepasst. Aber vielleicht auch nochmal deine Meinung zu Sebastian Vettel, weil das, was Timo da gesagt hat, ne, berührt mich eben genauso. Und wie ist es bei dir?
Ja, jetzt ist es auch, ich meine, der hat von heute auf morgen sicher nicht das Fahren verlernt. Das glaube ich nicht. Irgendwas. Ich bin noch nie in einem Rennwagen gesessen, ich bin noch nie auf der Rennstrecke. Ich maß mir auch nicht an zu sagen, du bist einfach scheiße jetzt. Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage. Ne? Es war halt wirklich schlimm, oder es ist irgendwie schlimm zu sehen, der ist bei Ferrari, okay, da ging es nicht mehr. Da war der wirklich ganz, kannst du sagen, ganz unten. Weil der ist vierfacher Weltmeister, der hat andere Ansprüche. So, jetzt geht er mit neuem Schwung in ein neues Team, was eigentlich performt hat letztes Jahr. Ja, und da geht die ganze Chose genau so weiter. Gefühlt noch schlimmer. Da geht ja schief, was schief gehen kann. Also, ein Riesenfragezeichen über dem Kopf, wenn du das siehst. Und es ist halt nicht schön.
Ja, vor allem ist ja immer darüber diskutiert worden, welche Rolle spielt das Team, und vor allem Leclerc wird bevorzugt und so weiter. Wahrscheinlich wird Lance Stroll auch bevorzugt, weil er der Sohn vom Besitzer ist, keine Ahnung. Aber dieser Leistungsunterschied, und ich merke bei dir, Nico, da auch eine gewisse Ratlosigkeit, das ist ja kaum zu erklären, ne?
Wie gesagt, für mich halt noch schlimmer zu sein, also noch größeres Fragezeichen, weil ich kann in so einen Rennfahrerkopf nicht reingucken. Du stehst dann da als Fan, denkst du, wow, Vettel, was los? Warum?
Ja, das ist genau das Problem. Ich meine, ich habe auch Jahre gehabt, da hast du gefühlt alles getan für den Erfolg. Du hast Stunden, Tage am körperlichen und mentalen Training gearbeitet. Du hast stundenlang und tagelang in der Datenanalyse gehangen, mit den Ingenieuren gearbeitet, und es ging nichts. Und du probierst immer noch mal einen draufzulegen, und dann fängst du ja an, noch mal 5 Zentimeter später zu bremsen. Dann verpasst du die Kurve. Dann probierst du mit Gewalt Dinge zu lösen. Es funktioniert auch nicht. Und der Druck wird dann immer größer, größer. Der Misserfolg ist immer mehr, mehr und mehr. Und das ist ein richtig beschissenes Hamsterrad, da rauszukommen, wenn du nicht plötzlich das Material hast und das Wohlempfinden wieder bekommst, dass irgendwie aus deinem natürlichen Gefühl raus das Auto-Setup, Umfeld dann so passt, dass irgendwann der Knopf wieder aufgeht, dann ist es ganz, ganz schwierig, da rauszukommen. Und das sehen wir jetzt gerade so ein bisschen, wir haben es ja gerade besprochen, ob es jetzt ein Rossi ist, ob es jetzt ein Vettel ist aktuell, das sind genau die Beispiele, die leider Gottes wehtun, aber die auch ganz, ganz schwierig zu erklären sind.
Timo?
Ich habe
Rossi, Vettel, Schalke.
Ja, genau.
Das, du hast einen Lauf.
Ja, es ist genauso. Ja, das ist quasi genauso. Schade. Es ist schöne Scheiße, das mit anzusehen. Aber wie du es gerade sagst, Nico, ich finde es schön, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, ich möchte mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil ich habe noch nie in einem Auto gesessen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Druck da herrscht. Das ist eine Aussage, die finde ich sehr, 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 sehr schön als Fan. Weil leider Gottes gibt es da draußen genügend Fans, die diese Kontenance und diesen Respekt verlieren vor der gemachten Geschichte, vor den Erfolgen, die da waren, und die dann einfach nur draufhauen. Und diese kleinen Kommentare, lest euch mal eure ganzen, wir haben auch schon tausendmal drüber diskutiert, Eddie und Matthias, wenn nur von 20 Kommentaren bei Instagram eins scheiße ist, genau über dieses eine beschissene machst du im Kopf, warum hat er das geschrieben? Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wie die Jungs, die sind in jeder 5. Zeitung, ist irgendwas darüber geschrieben, in jedem Abendprogramm kommt irgendwas, Rossi auf die Schnauze gefallen, warum performt er nicht mehr? Und das schallt ja auf einen ein, das hört ja gar nicht mehr auf irgendwann, wenn man so berühmt ist wie die Jungs. Und damit umzugehen, da brauchst du irgendwann einen Psychiater.
Ja, definitiv, klar. Und da kann man auch sagen, so viele Erfolge, wie da gewesen sind und alles erlebt und so weiter, erfolgreich und so, das wird einen Sebastian Vettel mitnehmen. Zum einen der eigene Misserfolg nicht zu erklären und zum anderen natürlich die Situation, in der er eben steckt, was genau diese Journalie angeht und was genau das angeht, was er da gerade eben auch durchmacht. Ne? Und wahrscheinlich wird er nicht alles lesen, aber das ist nicht schön. Bin ich bei dir.
Eddie, ich habe einen Titel für die Sendung.
Welchen denn?
Irgendwann brauchst du einen Psychiater.
Irgendwann ist sehr gut.
Irgendwann brauchst du einen Psychiater.
Sehr gut. Ja,
Run Racing.
Nehmen wir heute mal. Letzte Woche hatten wir doch schon, wir hatten ja den großen Titel schon, Impfdosenrückstau.
Die Flaschengeister, wie war das nochmal?
Impfdosenrückstau hatten wir, die Flaschengeister. Das
hat mit Vollgas auf die Couch.
Hatten wir auch schon?
Vollgas auf die Couch.
Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben, letzte Woche hat mir unser Chef Alexander Wölfing, herzliche Grüße an dieser Stelle, unser Motorsportchef bei RAN, der hat mir geschrieben, also die Flaschengeister des Motorsports, hat er geschrieben, endlich ein vernünftiger Titel. Aber irgendwann, er wird auch diesen Titel, irgendwann brauchst du einen Psychiater, wird er kommentieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, davon bin ich auch überzeugt.
Stichwort RAN Racing.
Ich finde den Untertitel aber gut. Irgendwann brauchst du einen Psychiater mit Volldampf auf die Couch.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich das in die Zeile reinkriege. Nico, verzeih mir, wenn ich es nicht reinkriege, aber das ist sehr lang, aber vielleicht, also wenn es geht, irgendwann auf die, sehr gut, oder? Mit Vollgas auf die Couch. Wunderbar. Steht die Folge. Also sie ist noch nicht ganz zu Ende. Nico, guckst du Formel E?
Jetzt werde ich mir wahrscheinlich bei dir unbeliebt machen. Nein. Sag, ich habe es bisher noch nicht geschaut. Noch nicht
angeschaut. Guck das mal an.
Guck. Ich habe mal kurz reingeschaut muss man sagen, das war vor 2 Jahren oder so. Mich hat es nicht abgeholt. Ich weiß nicht, ob es an dem Stadtkurs liegt. Ich weiß nicht, ob es Mich hat es wirklich noch nicht abgeholt. Es liegt nicht an der E-Mobilität, weil die gehört nun mal dazu. Die Xtreme E ist dafür umso, also das ist krank, was man da sieht. Das sieht aus wie bei Mad Max, wenn die da rausgefahren sind. Formel E habe ich wirklich gerade aktuell keinen Bezug. So ehrlich muss ich sein.
Okay. Ich möchte, pass auf, jetzt hast du uns persönlich kennengelernt, also Eddie und mich, Timo natürlich auch, Eddie und ich beide mit der Formel E beschäftigt. Tu uns den Gefallen, am Wochenende Valencia, wenn du ein Problem mit dem Stadtkurs hast, habe ich eine gute Nachricht für dich. Die Formel E wird auf einer herkömmlichen Rennstrecke, dem Circuit Ricardo Tormo, stattfinden, vor den Toren Valencias.
Das habe ich gelesen, ja.
Auf einer verkürzten Strecke dort und das ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Das hat natürlich mit Corona zu tun und den ganzen Bedingungen. Die Bedingungen dort sind eben ganz gut, dass man eben zwei weitere Rennen auch für eine dann komplette Weltmeisterschaft eben auch austragen kann. Die sind da wirklich sehr am Struggeln und am Hin und Her machen, dass man das irgendwie alles hinkriegt, wie übrigens alle, ne, darum kämpfen, die Kalender dann irgendwie auch wirklich voll zu kriegen in dieser aktuellen wirklich schwierigen Situation. Aber tu uns doch mal den Gefallen, guck da mal rein, wobei ich glaube, auf der normalen Rennstrecke bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, Eddie, wie du das siehst, ich hoffe, es wird spektakulär, weil das, was wir jetzt in Rom gesehen haben, das war schon echt spektakulär. Und auch wir haben uns überzeugen lassen. Auch wir waren am Anfang alle so, naja, Formel E, mal gucken und so. Das ist schon cool. Also wenn man sich darauf einlässt, sage ich dir, auch als Petrolhead, da sieht man schon coole Manöver. Tust uns den Gefallen, Sat.1 einschalten, Samstag und Sonntag.
Wird gemacht. Ist kein leeres Versprechen, ich werde es anschauen.
Na bitte, ein Zuschauer mehr.
Ja. Ein Zuschauer mehr. Also ich muss da eins sagen, Nico, also ich empfehle es auch, schau es dir auf jeden Fall an. Ich persönlich bin der Meinung, es wird auf einer normalen Rennstrecke nicht so geil werden. Die ist natürlich ein bisschen verkürzte Variante, wie das die normale Valencia-Rennstrecke ist, aber schau es dir mal an. Aber was geil ist, und da habe ich mich drüber gefreut in Sachen Formel E, die Formel E kehrt zurück nach Monaco auf die Formel 1-Layout-Strecke und das ist geil. Und da kannst du quasi ein bisschen Formel 1-Emotionen und die Formel E-Emotionen vergleichen und ich glaube, dann kommen auch nochmal andere Wahrnehmungen auf. Da freue ich mich richtig drauf, muss ich echt sagen.
Absolut. Richtig gute Nachricht gewesen, ist ja dann am 8. Mai, glaube ich, ne? Also ist nicht mehr so lange hin. Und das wird auch richtig cool. Also da werden wir dann auch wieder vor Ort sein und aus Monaco dann berichten. Also ja, und da sind übrigens die Fahrer. Gab es tolle Postings von den Fahrern auch jetzt. Egal, ob Nico Müller und wie sie alle heißen, René Rast. Alle mit großer, großer Freude. Und ich glaube, das ist auch für ein Rennfahrer, Timo, du bist da ja auch gefahren. Wahrscheinlich eine der geilsten Strecken der Welt, einfach aufgrund des Mythos, ja, oder?
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, ich bin damals mit Jano Trulli, der dann schon in der Formel 1 war. Ich war damals Benetton Junior und bin dann nachts mit Straßenauto um die Strecke gefahren und Jano hat mir die Strecke erklärt in Monaco. Das war und ist nach wie vor geil. Ich war jetzt vor ein paar Tagen da oder ein paar Monaten da und habe Charles besucht und bin dann abends auch alleine einfach um die Strecke gelaufen. Einfach, weil ich es erleben wollte, weil einfach diese Strecke so einen Charakter hat, den es ausstrahlt und es ist eine geile Stadt. Wenn die Formel 1 da ist, ganz speziell, dann ist es einfach der Hammer. Wobei ich auch sagen muss, ich bin danach auch neu verliebt gewesen, vor drei Jahren in Macau. Das ist das Ganze nochmal XXL. Stadtkurse, wenn man die mag, dann sind das mit Sicherheit die beiden Highlights.
Sagst du ja nur, weil du gewonnen hast.
Moment, nein, weil ich find's geil, weil ich, also ganz im Ernst, Stadtkurse fand ich schon immer geil, ich fand auch Shanghai in der DTM geil, da bin ich im Qualifying mit 240 eingeplankt, das war auch nicht so geil, aber es ist trotzdem eine geile Strecke, ich mag's einfach, wenn Fehler, die man macht, auch gleich in Resultaten in Form von Mauerkontakt oder Wandkontakt dann resultieren. Und da ist halt einfach die neuzeitigen Rennstrecken, die sich sehr stark MotoGP orientieren, leider Gottes, muss man sagen. Das ist das Einzige, was ich als Automobilrennfahrer nicht so geil finde. Die Auslaufzonen, die immer weiter werden, immer die Scheißdiskussionen über Tracklimits, die nerven einfach. Wäre da ein Kiesbett, wäre da eine Wiese, wäre da irgendwie Dreck, würden die Diskussionen gar nicht aufkommen. Aber Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit geht vor und da bin ich auch völlig dafür, aber die Diskussionen, die dann aufkommen, sind leider hausgemacht. Deswegen finde ich das Thema Asphalt überall, Auslaufzonen, dass alles easy ist, nicht so geil. Ich bin ein Fan davon, baust du Scheiße, kriegst du gleich eine. Na? Ich wollte es jetzt nicht sagen. Auf den Sack wollte ich sagen.
Sollte auch ein Scherz sein.
Ja, ist ja gut. Ich wollte es auch nur damit unterstreichen. A, finde ich Stadtkurse geil, B, finde ich es gut, wenn einfach du dir keinen Fehler leisten darfst. Und umso weniger Fehler du machst, umso präziser du fährst, umso besser ist es in der Regel und in Stadtkursen vor allen Dingen.
Nico, noch eine Werbung für die Formel E auch von mir an dich. Es ist ähnlich wie in der MotoGP, es ist super eng. Das hängt natürlich auch mit dem Qualifikationsmodus zu tun, dass eben die Besten der Weltmeisterschaft in der Qualifikation den größten Nachteil haben. Das ist diskussionswürdig, haben wir hier oft besprochen, werden wir nicht ändern. Aber es ist super spannend und es geht super eng her. Also wenn einer ein Rennen gewonnen hat, heißt das nicht, dass er irgendwie am nächsten Tag oder beim nächsten Rennen auch wieder in die Top Ten fährt. Ganz im Gegenteil. Also das ist ein wahnsinniges Hin und Her und damit eben auch super spannend. Habe ich genug Werbung gemacht? Bist du
Ich habe das schon nebenbei auf meinen Notizblock geschrieben. Formel E wird angeschaut. Ja.
Na bitte, lass es uns dann danach wissen, wie es dir gefallen hat und ob wir dich abgeholt haben.
Ich werde mein Statement auf jeden Fall abgeben. Aber wenn ihr
es habt, ich bin gespannt
drauf jetzt.
Ja, gut.
Perfekt. Und Ende Mai Senegal, ne? Extreme E, war hast du ja eben schon angesprochen. Da darfst du dann auch wieder einschalten. Ja,
also das
Max in dem Fall.
Das war's denn, also bin ich gespannt, was du da wieder für einen Kurs hinlegst. Also das war schon krass. Also
wann musst du überhaupt in Senegal, Timo?
Lass mir mal meinen Kalender mal gucken. Ich fliege, also ich hätte eigentlich jetzt die letzte Woche schon wieder sollen, aber ich gehe jetzt dann am 24. fliege ich, glaube ich. 24., 29., 30. ist es, ne? Und fliege dann montags in der Rennwoche runter.
Also im Kopf. Im Mai.
Natürlich.
Alles klar, sehr gut. Eddie, wir wollen dich jetzt an deinem Geburtstag natürlich auch nicht zu lange strapazieren, die Stunde ist voll. Und du möchtest aufs Motorrad, ne? Du hast Bock,
richtig,
aufs Motorrad zu steigen jetzt.
Richtig, hier ist schönes Wetter und heute Morgen, ich habe da nicht mit gerechnet, aber bekam ich einen Anruf. Ja, und ich werde jetzt gleich, danke nochmal ans Hause KTM, Super Duke R fahren. Nico, fährst du auch Motorrad?
Ich fahre auch Motorrad, aber leider nicht so was Geiles. Aber ich beneide dich gerade nicht nur wegen der KTM, ich beneide dich auch, weil du halt fahren gehen kannst. Bei uns hat's. Ja, vergiss es, das Wetter ist typisch April.
Leute, aber ich muss eins sagen, also wenn man anfängt, in einem Podcast über das Wetter zu reden, dann ist man durch. Aber hast du noch, Nico, noch irgendwas, was dir am Herzen liegt? Möchtest du noch irgendwas uns mitteilen oder den Hörern mitteilen? Du bist unser Gast heute, unser Star. Erzähl, was du möchtest. Star.
Was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist es, also wie ihr anfangs gesagt habt, ihr habt mir die Nervosität gleich innerhalb von 5 Minuten genommen. Auch weil da ja wirklich 3 Namen von, ne, das sind keine. Es ist nicht so, wenn ich da mit einem Arbeitskollegen rede. Allen voran natürlich auch Timo Scheider. Muss man schon so sagen. Danke. Ich höre auch andere Podcasts, aber ich habe noch keinen, muss ich wirklich sagen, noch, also fast keinen oder selten, schon gar nicht beim Motorsport, einen Podcast gehabt, der so gesagt, hey, ich habe ja die Folge gehört. Mensch, lass uns doch mal einen von den Hörern. Alle gleich, jo, passt, super. Das ist so ein Zack, bumm, und jetzt darf ich hier sitzen als einer von den ganz normalen Zuhörern. Es ist schon, also spricht schon brutal für euch, dass das wirklich, dass ihr wirklich an meinem Fan mit dabei seid. Und da muss ich echt, also euch ein ganz großes Lob sagen.
Klar, vielen, vielen Dank.
Das freut uns. Vielen Dank. Also wir sind normal wie alle anderen auch, vielleicht nur ein bisschen bekloppter in der einen oder anderen Situation, aber sonst sind wir eigentlich
sehr angenehm. Normal. Es ist überhaupt nicht aufgetragen oder so. Es ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, also für mich ist es jetzt so, das ist der zweimalige DTM-Champion. Oh, um Gottes Willen, nee.
Cool, so soll es auch sein.
Das war auch die Idee. Timo Scheider ist ein ganz normaler, lustiger Typ, der auch gerne mal Scheiße sagt.
Ja. Echt, da habe ich Scheiße gesagt? Das kann ja wohl nicht
mehr. Da waren noch andere Worte dabei, aber...
Okay. Nico, vielen Dank für deine tollen Worte. Freut mich, vielen Dank.
Dank gilt an euch.
Nico, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und Eddie, Schlusswort gehört, das Schlusswort, bevor ich meine Werbegeschichte mache. Achso, du musst noch sagen, wann wir senden. Hier, Formel E am Wochenende. Wann senden wir? Das hast du doch schon drauf, oder
nicht? Weiß ich noch gar nicht. Ich sende ja pausenlos. Also ich weiß ja, dass ich morgens früh schon, haben wir ja letztes Mal besprochen, ich werde ja morgens früh schon wieder anfangen mit den freien Trainings und den Qualifyings. Deswegen ist es für mich ein Sendetag, der sich ziemlich lange hinzieht.
In der Tat, das stimmt. Das geht uns vor Ort nicht anders, weil wir ja dann auch alles irgendwie begleiten und versuchen, mit Interviews zu bestücken. Also wir werden auf jeden Fall Qualifying und freies Training auf ran.de sehen, an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, aus Valencia. Und ich weiß, dass wir Sonntag 14 Uhr starten und ich weiß nicht, ob wir Samstag 13 Uhr starten oder auch 14 Uhr. Aber es wird irgendwie, oder vielleicht auch 15 Uhr, aber es wird irgendwie so um die Mittagszeit sein. Leute, ich empfehle euch einfach ran.de gucken. Da steht's genau und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet am Wochenende.
Lieber Matthias, die beiden Hauptsendungen in Sat.1 laufen am Samstag um 14.25 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr.
Ah, guck mal. Also sehr gut, Eddie. Vielen Dank.
Ja, ich musste nur mal eben hier vom Schreibtisch nach rechts greifen und eine Unterlage kurz holen.
Nico, 14:25 Samstag, 14:25 Samstag, 13:30 Sonntag. Schreib das auf deinen Zettel. Oder ist Zeitverschiebung? Haben wir Zeitverschiebung
noch unterkernt? Nee, ich glaube, so weit schon müssen wir noch nicht. Auch wenn es unterkernt ist, wo man sagt, da geht die Zeit ein bisschen anders. Ist schon aufgeschrieben.
Perfekt.
Ein Traum.
Okay, Eddie, schönen Geburtstag dir.
Ja, danke. Viel Spaß auf einer KTM.
Lass dich feiern.
Ja, das werde ich haben. Das ist meine Torte auf zwei Rädern heute.
Absolut geil.
Und zwei Kerzen hat sie auch, und, ne?
Genau. Danke für die wirklich tolle Runde an euch. Und Nico, dir alles Liebe, Gute. Hör uns weiter zu. Wir freuen uns über jeden
Hörer.
Und sagen natürlich nicht nur dir Dankeschön, sondern allen anderen auch, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch Bock gemacht habt, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten bei einem Stern einfach verschweigen. Aber ich glaube, wir haben da in der letzten Zeit viele bekommen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir weiter wachsen. Deswegen gerne einen Screenshot machen. Bitte, bitte, bitte. Auf Instagram posten, auf Twitter posten, wo auch immer. Mit einem Link vielleicht sogar. Das würde uns echt helfen. Und um weiter eben auch groß zu werden. Wir machen das alles hier nicht. Denken auch übrigens immer viele hier gegen Bezahlung oder so. Nee, dieser Podcast entsteht einfach nur, weil wir drei Bock haben und weil wir Spaß haben und weil wir Freude haben. Und nicht, weil wir dafür Geld bekommen, sondern einfach aus Liebe. Und Timo, ich glaube, ich rede für uns zusammen, wenn wir sagen, vieles machen wir nicht ohne Geld, aber das machen wir gerne ohne Geld, ne?
Ich sag dazu jetzt nichts.
Ja. Nein, aber ist ja völlig klar. Nee, einfach nur, dass ihr das auch einschätzen könnt. Insofern brauchen wir da eure Hilfe auch, um weiter zu wachsen. Das wäre toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, es macht einfach Spaß. Nico, und wenn wir dann Leute wie dich kennenlernen, macht es noch mehr Spaß.
Danke.
So, danke, dass eine Stunde, fünf Minuten.
Eine Stunde, fünf Minuten, Feierabend. Tschüss, ihr Lieben, bis bald.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.